Also das ist auch so ein bisschen so ein Toyota-Phänomen in unserer Toyota-DNA. Das heißt bei uns Genji Genbutsu. Das heißt quasi, geh zur Quelle. Ja, geh zur Quelle deines Geschäfts, geh zur Quelle des Problems, geh zur Quelle, wo es ist. Ja, denn wenn du verstehst, was an der Quelle passiert oder vielleicht auch nicht funktioniert, bist du eher in der Lage, Dinge zu antizipieren oder auch vielleicht zu korrigieren.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Liebe HörerInnen, ich möchte, dass ihr euch in dieser Folge besonders gut konzentriert. Am besten schreibt ihr mit, denn mein Gast heute bringt so viel Erfahrung und Expertise auf seinem Feld mit, dass ihr euch das alles so ohne weiteres vielleicht gar nicht merken könnt. Ich darf mich heute mit dem CEO von Toyota Deutschland unterhalten, Mario Köhler. Schon bei der Vorbereitung bin ich ins Schwitzen gekommen, denn ich konnte mich kaum entscheiden, welche Themen wir gemeinsam bearbeiten, weil er zu so vielem so wertvollen Input geben könnte. Für euch werde ich aber in Erfahrung bringen, welche Ansprüche auf BerufseinsteigerInnen zukommen werden, wie sich Toyota in Zukunft entwickeln wird, und natürlich hole ich mir jede Menge Karrieretipps für euch ab. Mario, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch sehr. Und ich muss gestehen, ich hatte selten so eine Ankündigung. Von daher, ich merke mir das schon mal für die nächste Händlertagung. Das war auf jeden Fall schon mal echt eine Blaupause.
Du kannst mich buchen. Ich könnte dann einfach immer für dein Intro dazukommen. Und dann sind alle schon mal gut vorbereitet.
Das ist sehr gut. Vor allem, wenn es am Frühling so läuft, dann würde ich mich dann selber nochmal ankündigen. Und dann starte ich direkt in den Tag. Super.
Machen wir so. Bevor wir die Ärmel hochkrempeln und uns ins Interview stürzen, würde ich mich gerne mit dir gemeinsam etwas warm machen. Mit unserer Rubrik zum Kennenlernen, die Fantastischen Vier. Mhm. Vier kurze Fragen, vier schnelle Antworten. Bist du bereit?
Yes.
Superpower. Welche ist deine wertvollste Eigenschaft?
Ausdauer.
Learning Curve. Was hast du in deinem Job zuletzt zum ersten Mal gemacht?
Eine Versicherung verkauft.
Okay. Quickfix. Was ist dein Go-To-Hack, wenn es im Arbeitsalltag mal stressig wird?
Ruhig bleiben und klar sein.
Glaskugel. Erahnst du einen neuen Trend, der in Zukunft deine Branche beschäftigen oder aufrütteln wird?
AI.
Mario, vielen Dank. Das war schon sehr aufschlussreich. Ich würde eigentlich fast bei manchen Fragen noch gerne tiefer einsteigen. Ja. Aber wir haben uns viel vorgenommen und besonders auf diese Trends können wir ja noch im Gespräch eingehen. Also vielen Dank für diesen starken Start. Jetzt sind wir bereit für die großen Themen. Mario, eine Frage vorweg. Was hast du eigentlich studiert?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe in Wiesbaden International Business Administration studiert. Das war ein ganz toller Studiengang, weil es war relativ eine kleine Gruppe. Wir waren 32 Kommilitonen, also hatten ein gutes, intimes Verhältnis. Und das Schöne war, dass es damals im Prinzip schon sehr international ausgerichtet war. Damals, das war 2004, ja, es ist schon gefühlte zwei Dekaden her. Und ich würde es heute genau nochmal studieren. Das ist eigentlich das Beste an dem Studium, dass ich sagen würde, ich hätte es genau nochmal so gemacht.
Wenn du an dein Studium zurückdenkst, was hat dir dieses Studium wirklich gebracht? Oder gab es vielleicht auch Sachen, die so nice to know waren, aber dann doch nicht mehr relevant in der Praxis?
Ja, also das Gefühl hatte ich offen gesagt eher beim Abitur, ne? Nice to know, ja, fairerweise. Okay. Aber die Studienauswahl war eine sehr bewusste Entscheidung und ich muss sagen, dass ich viele fundamentale Dinge, also grundsätzliches Wissen, heute noch nutze, um Dinge für mich verständlich zu machen, aber auch meinem Team verständlich zu machen. Also wenn da dieses Grundlagenlegen, da wird oftmals ein Studium vielleicht unterschätzt, aber wenn man das gut macht, ich glaube, das ist immer ein gutes Rüstzeug in der Befähigung für die späteren Aufgaben.
Okay, also doch gut aufpassen im Studium
absolut,
und nicht
absolut.
Nur feiern und gehen.
Ein ganz fairer Tipp auch, das klingt jetzt vielleicht total nerdy, aber ich war bei jeder Vorlesung, ja, bei jeder, ich kann euch sagen, warum, weil ich faul bin in dem Punkt, weil ich muss es mir da sowieso angucken. Ja.
Ja.
Und das Schöne ist, ich bin wirklich zu jeder Vorlesung gegangen, es gab bestimmt auch manche, wo ich dachte, okay, warum machst du es früh um 8? Ja? Mhm. Aber am Ende hat es immer gelohnt, weil letztendlich den Stoff kriegst du nirgendwo besser vermittelt. Ne? Und ich bin auch kein Fan von, gib mir mal das Skript, ich lese mir das später durch oder sowas. Mhm. Das ist alles halbgar, das ist nicht echt. Und es lernt dich auch ein bisschen Disziplin. Ja, und das ist eine Eigenschaft, die kannst du nicht mit anderen Shortcuts einholen. Disziplin ist echt.
Ist das auch eine Kompetenz, die du auch heute noch aus deiner Studienzeit mitgenommen hast? Oder gibt es da auch noch andere, vielleicht, weiß ich nicht, strukturiertes Denken oder die so Teamwork? Was begleitet dich da seit deinem Studium?
Ja, also was für mich ein ganz wichtiges Takeaway war, wenn man das so sagen darf, ist wirklich das Thema Disziplin, aber auch das Thema Out-of-the-Box-Denken. Und was wir damals bekommen hatten, war, das war weniger Frontalunterricht, sondern es war eher Problem-Based Learning. Also du hast ein Case-Study bekommen und hast anhand dieser Case-Study letztendlich dann didaktisch das Wissen, was du bekommen hast, anwenden können. Und dadurch hast du dein Wissen auch verfestigt und gleich relativ mit einem nahen Praxisschuss anreichern können. Und das ist ein Unterschied manchmal, vielleicht der damals noch herrschte, viel Frontal-Wissensvermittlung, ne? Und dann letztendlich dann in Abfragen ist das Wissen verfestigt worden, kannst es reproduzieren. Aber reproduzieren ist ja nicht dasselbe wie anwenden. Ne? Und von dem zehre ich heute noch extrem stark. Wir haben ja alltäglich sehr viele Probleme oder Sachverhalte zu erörtern. Ne? Mhm. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und hast du eine gute Logik, das letztendlich aufzubrechen? Ne? Und das springen wir vielleicht ein bisschen. Und da hat mir Toyota später auch sehr geholfen. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein, weil genau dieses Denkmodell, diesen Root Cause zu ermitteln. Ne? Mhm. Darum geht's ganz oft. Man ist schnell heute, wenn man so ein bisschen lazy im Kopf ist, schnell bei einer Conclusion und sagt, ach, ich habe die Lösung und das ist es. Aber es ist oftmals halt nur ein Quickfix. Mhm. Aber du hast nicht den Sachverhalt des Problems verstanden. Und deshalb ist die Lösung manchmal nur eine Brücke, die vielleicht manchmal ins Nichts führt.
Und ich vermute, das kommt eben auch erst durch die Wiederholung. Dieses Modell, das du ja gerade fast so ein bisschen theoretisch beschrieben hast, das kann man noch so gut verstehen. Aber erst, wenn man es geübt hat und immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird, dann wird man dem wirklich gewahr, wie man es dann anwendet.
Absolut. Und deshalb ist es auch wichtig, dann, dass man solche Exercises, sagen wir mal, gerade im Studium, dann Problem-Based Learning nie individuell macht, sondern immer eher als Gruppe macht. Mhm. Ja, weil du wirst später im Job auch als Gruppe funktionieren müssen, als Team funktionieren müssen. Ja. Und das Schöne ist, ich bin auch ganz großer Fan von der Stärke des Kollektivs. Mhm. Ja, also klar glauben wir immer alle an Superheroes und alle haben ein Cape an. Aber offen gesagt, du löst die größten Aufgaben beruflich immer nur als Kollektiv, als Team. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass du auch solche Sachverhalte dann verprobst, auch einen Diskurs aushältst in der Problemlösung. Ja, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und dann letztendlich, dass wir in den Vordergrund stellst, weil die Perspektive, die jeder Einzelne einbringt, das ist das Wichtige dabei, das Thema lösen zu können. Klar brauchst du irgendwann auch eine Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsfindung, das ist auch klar. Aber dieser Prozess vorne wird manchmal zu sehr abgekürzt. Man ist zu schnell in der Lösung.
Beobachtest du bestimmte Unterschiede zwischen dem Einstieg ins Berufsleben früher versus heute? Also sind die Erwartungen gestiegen oder haben sich bestimmte Werte verändert? Was fällt dir da auf?
Ich sage das mal höflich. Man hat heute den Eindruck, dass die Absolventen ein höheres Maß an Selbstbewusstsein haben. Mhm. Sag das mal vor dem Kontext, ja?
Ja.
Und ich glaube, dass es manchmal wichtiger ist, noch mehr Wissbegierde zu entwickeln, Dinge zu lernen, Dinge auch aufzunehmen und die dann letztendlich besser zu machen. Also ein gesundes Maß an Ehrgeiz finde ich fantastisch, gepaart mit einer gesunden Portion an Demut. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Ja, und das ist grundsätzlich auch so ein bisschen meine Lebensweisheit, ja, weil du kannst jeden Tag dazulernen. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Attribut, immer reflektiert zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis, privat und auch beruflich, glaube ich.
Ja, vielen Dank für diese Golden Rule so ein bisschen. Das habe ich auch in Gesprächen oder aus meiner Erfahrung mitbekommen. Das gesunde Selbstbewusstsein hat sicherlich auch seine Vorteile, aber eben nur, wie du schon sagst, mit dieser Prise Demut und Zurückhaltung kann man da nur zum Erfolg kommen. Sonst versperrt man sich vielleicht auch den Blick für wichtige andere Impulse von außen.
Also ein wichtiger Punkt ist auch, du musst nicht laut sein, um gehört zu werden. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade später, wenn du dann auch den Anspruch hast, Führungskraft zu werden und ein Team zu führen, ja, dann führst du aus dem Team heraus und nicht vom Team her weg. Ja. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Textbaustein aus so einem Lehrbuch, ja, das weiß ich. Aber das ist auch das Geheimnis von guten Sportteams. Das ist das Geheimnis von allen Mannschaften. Wenn das Kollektiv in Summe okay ist und die Kollektive haben auch eine Hackordnung, das ist auch in Ordnung, ja, das gehört auch dazu, ja. Aber du musst verstehen in diesem Team, welche Rolle erfüllst du in diesem Team? Mhm. Und wenn du diese Rollen klar verteilt hast in dem Team, dann hast du auch ein Winning-Team. Mhm. Weil du brauchst nicht 10 Stürmer, du brauchst nicht 11 Torhüter, ne? Du brauchst einen guten Stürmer, einen guten Mittelfeldspieler, einen guten Verteidiger, einen guten Torwart. Und wenn du am Ende halt 1-0 gewinnst, ist das mehr wert, als wenn du 10-11 verlierst. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen, auch ich bin ja sehr sportaffin, ich arbeite sehr gerne mit diesen Sportthemen, ja.
Ja.
Mich auch immer wieder geprägt und ich bin auch ganz großer Fan von Mannschaftssportarten zum Beispiel. Mhm. Jetzt, und weil du dieses Gefühl in diesem Team halt auch unter Drucksituationen nochmal ganz anders erleben kannst,
ja. Das ist ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage, denn du bist ja sozusagen das Kopf von dem Team Toyota Deutschland. Als CEO ist das natürlich eine ganz besondere Stellung. Fällt dir eines der größten Irrtümer ein darüber, wie dein Alltag als CEO aussieht? Ich glaube, da gibt es viele Vorstellungen und Mythen. Entzauber uns das mal so ein bisschen.
Letztendlich habe ich das große Glück, dass ich aus der Firma komme. Im Prinzip, ja. Mhm. Und dann bin ich auch ein ganz großer Verfechter davon, dass du letztendlich dann auch innerhalb einer Firma, einer Umgebung Karriere machen kannst und dass du auch als Role Model auch auftreten kannst. Ich habe angefangen damals als Absolvent, ich habe eine Diplomarbeit bei Toyota geschrieben. Aha. Und habe den Weg letztendlich dann gemeinsam jetzt geschafft und habe auch ganz viele Wegbegleiter bei mir noch im Team, ne? Teilweise waren auch einige Kollegen meine Vorgesetzten und sowas. Das sind auch ganz verrückte Situationen, die dadurch entstehen. Aber wichtig ist, in dem Moment, dass wenn du bei dir bleibst, musst du gar nicht enttäuscht sein von irgendwelchen Rollen oder irgendwas. Also bleib bei dir. Und ganz wichtig ist auch, ja, jetzt bin ich formell CEO oder Präsident, aber ich sehe mich genauso als Teil des Teams. Ich bin Teil des Teams. Ich bin auch nur da, weil das Team da ist. Und ich habe eine Funktion, ich repräsentiere nach außen die Marke Toyota. Also das ist nochmal eine andere Rolle. Da merkst du auch nochmal ein anderes, sag ich mal, eine andere Resonanz von außen. Aber wichtig dabei, dass du nach innen authentisch bleibst. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil das eine ist die Außenfunktion, aber du hast eine Riesenfunktion nach innen und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass du als verbindendes Element auftrittst, als Taktgeber, aber auch als Verbinder.
Mhm. Da kommt diese Humbleness, von der du gerade gesprochen hast, direkt zum Tragen.
Ja, total, total.
Ja. Was ist an deinem Job als CEO am wenigsten glamourös, aber extrem wichtig?
Also auch da ganz offen, ja. Ich liebe das Geschäft, ich liebe unser Team, unsere Händler. Und natürlich hast du auch den Bedarf, manchmal mit Institutionen sich auszutauschen, zu repräsentieren, vielleicht in politischen Gremien oder gesellschaftlichen Gremien. Das sind Dinge, die mache ich, weil die wichtig sind für uns als Marke. Aber wenn ich sie nicht jeden Tag machen müsste, wäre ich nicht total traurig drum. Ja? Aber das ist natürlich immer verbunden mit dem Job, ja. Weil ich bewege lieber Dinge in meinem Umfeld und ich glaube manchmal, dass wenn man sich zu sehr auf diese Außenfunktion konzentriert, lenkt das ein bisschen vom Kerngeschäft ab. Das ist ein schmaler Grat, ne? Weil du hast natürlich dann diesen Rahmen, da musst du dich bewegen, das machst du auch mit einer gewissen Professionalität, das ist auch okay, aber ich glaube, es ist, wie man so sagt, more meaningful to act, wenn man nach innen agiert. Ja.
Und wie schaffst du es dann, nah an der Realität von anderen Ebenen zu bleiben? Also zum Beispiel von Händlern oder auch noch weiter gedacht, noch weiter gesponnen, der Realität von Kunden und KundInnen, trotz deiner Management-Ebene?
Also das ist auch so ein bisschen so ein Toyota-Phänomen, unter anderem Toyota-DNA, das heißt bei uns Genji Genbutsu.
Aha.
Ja, Genji Genbutsu, das heißt quasi geh zur Quelle. Ja, geh zur Quelle deines Geschäfts, geh zur Quelle des Problems, geh zur Quelle, wo es ist, ja. Denn wenn du verstehst, was an der Quelle passiert oder vielleicht auch nicht funktioniert, bist du eher in der Lage, Dinge zu antizipieren oder auch vielleicht zu korrigieren. Und das ist so ein bisschen, das heißt bei uns auch Gemba-Visit, ne? Gemba ist ganz wichtig, dass man diese Gemba-Visits macht. Und ich liebe Gemba. Gemba ist so, ich habe es gerade eingangs gesagt, zum Beispiel versuche ich relativ regelmäßig im Handel zu sein. Also ich besuche wirklich Autohäuser, spreche mit Verkäufern, spreche mit Servicemitarbeitern und versuche das auch so barrierefrei wie möglich zu machen. Einfach, wo drückt der Schuh, wo sind wir in manchen Bereichen vielleicht kompliziert in der Abwicklung, reagieren Kunden auf Dinge. Und ich habe eingangs gesagt, was habe ich als letztes gemacht? Eine Versicherung verkauft. Ja?
Mhm.
Ich habe mich dann wirklich auch in den Schauraum gesetzt mit dem Verkäufer und habe einen Kunden beraten und dem eine Toyota-Versicherung verkauft. Ja?
Wusste der Kunde das? Dass du,
nein, natürlich,
wer du
bist? Nein. Natürlich nicht. Und ich war natürlich auch ein bisschen in der Druckkammer, weil ich wollte natürlich dem Verkäufer auch zeigen, dass ich das kann. Ja? Also von daher war es ein bisschen. Aber auch dann zu erleben, was sind vielleicht Argumente des Kunden, zu sagen, darum nicht oder darum ja? Wie argumentierst du? Was strapazierst du? Was nimmst du vielleicht ein bisschen raus? Und ich glaube, dass es uns manchmal hilft, auch dann zu verstehen, bei aller Digitalisierung, ja, diese Kundennähe ist immer noch ein physischer Moment. Ja, und da geht es ganz viel um das Thema glaubhaft sein, Vertrauen aufbauen, weil es geht darum, dass du eine Kundenbeziehung aufbaust und nicht einen Quickshot machst. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, die du dann entwickeln kannst durch Gemba, durch Genshin Genbutsu, hilft dir wieder später rum, wenn du zurückkommst in die Zentrale, definierst Programme, Systeme, Prozesse, dann mögen die vielleicht auf dem Reißbrett funktional sein,
ja,
aber wenn du dann den Faktor Mensch unterschätzt, dann läufst du vielleicht in die Sackgasse. Deshalb ist für uns, grundsätzlich ist Gemba oder Genshin Genbutsu innerhalb von Toyota ein ganz, ganz wichtiges Must-Do. Das ist keine Option. Deshalb fordern wir auch unsere Mitarbeiter und Kollegen immer wieder auf, geht raus, stellt euch in die Schuhe des Kunden, des Verkäufers, des Serviceberaters, des Händlers, ja, um zu verstehen, was ist die Motivation unserer, sag ich mal, verbundenen Kollegen, aber was sind vielleicht auch Schwierigkeiten, die wir aus dem Weg räumen können.
Ich durfte mich in anderen Episoden schon mit einigen MitarbeiterInnen von Toyota unterhalten und auch da ist mir genau das aufgefallen, dass eure Arbeit besonders Werte geprägt ist und dass diese Werte eure Kultur ausmachen. Gibt es einen Wert, den du besonders schützen würdest, wenn du müsstest? Ja, auch egal, wie sich der Markt verändert. Ist es das Gemba oder gibt es da noch etwas anderes, dass du sagst, das ist so unser Leitstern? Ohne diesen Wert funktionieren wir gar nicht so im Kern, wie wir es wollen.
Also das klingt jetzt vielleicht auch ungewöhnlich, ne? Aber für uns ist der Mitarbeiter unser Wettbewerbsvorteil. Also wenn wir ein gutes Team haben, wenn die Kollegen sich gewertschätzt fühlen, aber auch gesund motiviert und gefordert, dann ist eigentlich relativ egal, was um uns herum passiert, weil das ist unser Asset. Und das ist letztendlich ein Riesenunterschiedsmacher gegenüber ganz vielen anderen Herstellern, Marktbegleitern. Wir haben ein gutes, leistungsfähiges Team, die wirklich sich mit uns als Hersteller, als Marke identifizieren. Und dieser Stolz, verbunden mit dem gesunden Maß an Demut, ja, der macht es dann auch möglich, in schwierigen Situationen letztendlich dann vielleicht eine extra Meile zu gehen. Ja, weil es zeigt sich dann oft auch, wenn es tough wird, wenn es eng wird, wie funktioniert ein Team wirklich? Wenn es läuft, ist immer mal Happy Place, dann kann es mal alle Gumbaya und dann passt das. Aber wenn es halt tough wird, dann zeigt sich dann die wahre Fähigkeit oder das Gesicht oder Charakter eines Teams. Und das Schöne ist, darauf können wir uns bei Toyota intern immer verlassen. Und das ist ein Asset, deshalb ist egal, was passiert, wir würden immer unser Team und unsere Mitarbeiter beschützen, dass wir als Kollektiv durch diese Krise, wenn es eine Krise geben würde, in dem wir auch führen könnten. Und das wiederum vermittelt Zuversicht auch für unsere Händler, dass die wissen, wir sind ein verlässlicher Partner, ja, und keine Option. Und das spiegelt auch das Thema Vertrauen. Also für uns ist Vertrauen, das klingt so ein bisschen langweilig fast, ne? Andere sagen, wir sind innovativ, wir sind progressiv, ja. Aber wir möchten ein Partner sein, dem du vertrauen kannst. Ja, und Vertrauen hat eine Langlebigkeit, die ist fast in dem Moment unersetzbar gegenüber anderen Kriterien. Ja. Und deshalb sind wir in dem Punkt für uns extrem fokussiert und würden uns immer auf das Thema Mitarbeiter konzentrieren.
Wie sorgt ihr denn in der Realität dafür, dass dieses Empowerment im Alltag wirklich gelebt wird, wirklich wirken kann? Ist es durch die Besetzung von Rollen? Sind es Talent-Pipelines? Ist es eine aktive Kultur an Weiterbildungen? Wo siehst du da die Stellschraube?
Also für mich die Stellschraube ist, wenn du bei Toyota gestalten möchtest, kannst du das. Uns heißt das Own the Solution. Das heißt, wenn du einen Business-Ansatz hast, ein Projekt hast, was du vertrittst, ja, dann motivieren wir dich zu sagen, okay, du bist für das Projekt verantwortlich, aber auch für das Ergebnis. Das heißt, du entwickelst dich selbst mit einem Reifegrad, Ownership zu übernehmen für ein Thema, ja. Ja. Und das ist oft nochmal ein extra Schritt für viele Kollegen, fairerweise, weil du musst dich zeigen. Wir sagen auch ganz oft, zeig dich, bitte zeig dich. Wir möchten sehen, was du kannst. Sei auch in den Gedanken disruptiv. Und wenn der Gedanke wertvoll ist und es ergibt sich eine Lösung daraus, dann lass uns auch fürs Ergebnis gerade stehen. Ne? Und dadurch entsteht auch das Thema Verantwortungsgefühl, das Thema mitgestalten zu können. Ne? Das haben wir erst gestern gemacht, hatten wir All-Employee-Meeting, da haben wir genau das Thema nochmal auch angesprochen. Bitte zeigt euch, Own the Solution, ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch bist du auch nicht mehr Beifahrer, sondern du bist Mitfahrer oder vielleicht auch Fahrer in dem Moment. Und das Wichtige dabei ist, es geht nicht um Hierarchie. Ja, das also Own the Solution heißt nicht, du bist Manager, Teamleiter oder sonst irgendwas, sondern jeder kann in seinem Fachbereich oder in seinem Themenfeld, was er bedient, genau diese Ownership zeigen. Und dann ist unsere Hoffnung und unser Bestreben, dass dieser Funke kollektiv überspringt. Ja, und wenn du ganz viel Ownership im Kollektiv hast, dann der rutscht der Ball dir auch nicht ins Aus. Das ist so ein bisschen, ne? Es gibt dann diesen tollen Volleyballsatz, ne? Nimm du ihn, ich hab ihn sicher, ne? Klatsch, fällt er runter, ne?
Ja.
Ja, das ist immer toll. Ja. Und fairerweise, wenn du diese DNA im Team hast, dann lebt das auch weniger durch Projektpläne, wer macht was bis wann, ne? Das ist immer das Tolle, sondern dann hast du ein Verantwortungsgefühl für die Aufgabe, die du hast. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zum Thema Weiterbildung und Fortbildung, was wir immer sehr gerne jetzt machen, haben es letztes Jahr jetzt eingeführt, was ich sehr toll fand, war eine Initiative aus unserem P&I-Team, Lernwochen, ja, wo wir wirklich über eine Periode von 2 bis 3 Wochen, glaube ich, war das fast, ja, Module angeboten haben, um Kollegen in manchen Bereichen fitter zu machen. Mhm. Ja. Aber so eine Art Cafeteria-System, wo Kollegen sich sagen können, okay, da habe ich Bedarf, da klicke ich mich rein. Und das Wichtigste ist, dass diese Module von Mitarbeitern aus dem Haus gemacht worden sind. Also Wissen durch Mitarbeiter an Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und dadurch habe ich auch das Wissen im Haus nochmal gehebelt. Und wenn sich dann später Themenfelder ergeben, weiß ich auch, wen kann ich ansprechen? Wie kann ich nochmal diese Patenschaft vielleicht mehr strapazieren? Weil was wir nicht möchten, ist, dass wir uns externes Wissen reinholen. Und dann habe ich das einmal, sag's mal, abgeworfen. Und dann geht er wieder raus, der Trainer. Ja, das ist okay. Mhm. Und wir leben ganz viel von Train the Trainer. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann hast du auch Patenschaften für Themen und du hast eine Kommunikationsmöglichkeit geschaffen, dass sich Kollegen vielleicht auch nochmal abteilungsübergreifend näher kommen, weil es geht um das Thema Wissensvermittlung.
Also auch hier wieder das Wachstum aus dem Kollektiv heraus.
Absolut. Also wir glauben wirklich an die Kraft des Wirs. Ja, also das Wir schlägt alle.
Was bedeutet Multipathway bei Toyota und wie könntest du es vielleicht so erklären, dass man es auch ohne Technik-Background gut nachvollziehen kann?
Ja, also ich beschreibe das relativ einfach. Ich bin immer Fan von, es gibt nicht das Oder, es gibt immer die Kraft des Uns. Ja, das ist immer ein Und, dass du in dem Moment Dinge anbieten kannst, die gegebenenfalls ein Kunde braucht. Und die Bedürfnisse sind immer unterschiedlich. Du hast nicht das Bedürfnis, du hast Bedürfnisse. Ne? Mhm. Und deshalb möchten wir in dem Moment, wenn ich mal ein bisschen technisch sein darf, das richtige Angebot am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt haben für den richtigen Kunden. Mhm. Und wir bei Toyota sind ein globales Unternehmen und wir gucken manchmal zu sehr durch eine europäische Brille. Und die Bedürfnisse zum Beispiel in Südamerika sind andere als Nordamerika oder als in Afrika oder in Indonesien oder in Deutschland. Ne? Und wir als Konzern haben pro Jahr 11 Millionen Kunden, neue Kunden, die wir dazugewinnen, ja. Und die haben 11 Millionen Bedürfnisse. Und deshalb ist es unsere Stärke und unser Anspruch zu sagen, wie können wir diese 11 Millionen Kunden, die wir pro Jahr bedienen, trotzdem individuell bedarfsgerecht bedienen, ja. Und deshalb würden wir nie Dinge ausschließen. Ich denke, ein Ausstoß ist immer fatal, sondern es geht in dem Moment auch nochmal um das Thema und. Und das ist so ein bisschen der Brückenschlag zum Thema Offenheit. Man muss immer offen sein für Lösungen, weil es gibt nicht die Lösung, ja. Als Beispiel, viele diskutieren jetzt zum Beispiel, wie kann man CO2 reduzieren. Ja, da gibt es viele Wege dahin. Ein Weg ist Elektromobilität, aber ein Weg ist auch Wasserstoff. Ein Weg ist auch Vollhybrid von uns. Ne? Und das ist manchmal in der Gesellschaft sind wir zu oft absolut, anstatt zu sagen, was ist denn die Möglichkeit, die wir in Summe haben. Ja? Und da versuchen wir immer zu plädieren, dass die Kraft des Uns stärker ist als die Kraft des Oders.
Okay, vielen Dank. Das hast du wirklich sehr niedrigschwellig erklärt.
Ich habe gerade überlegt, wie ich das nicht mit Hybrid erkläre oder Wasserstoff oder Fuel Cell.
Das habe ich nämlich befürchtet und dass ich dann nochmal 5 Nachfragen stellen muss. Aber so hast du es sehr gut auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Wie verändert sich Toyota vom klassischen Autobauer hin zu einem Mobilitäts- und Serviceanbieter? Das schlägt ja mit in diese Kerbe, dieses und, also diese Offenheit, die damit schwingt.
Ja, also ein wichtiger Punkt ist natürlich erstmal, dass wir grundsätzlich alle Antriebsarten, die es gibt, die bieten wir grundsätzlich an. Also wir bieten Verbrenner an, wir bieten Plug-in an, Vollhybrid, Wasserstoff, batterieelektrisch. Also im Prinzip sind wir da entsprechend breit aufgestellt. Aber Mobilität heißt ja auch ganz oft, wie kann ich Mobilitätsträger verbinden? Ja, das heißt zum Beispiel auch, bin ich in der Lage, Mobilitätskonzepte zu verbinden im Sinne von eine ganz einfaches Beispiel ist, wir bieten zum Beispiel bei Toyota eine sogenannte Pendler-App an. Mhm. Ja, was ist eine Pendler-App? Eine Pendler-App ist, wir sagen Kunden, die bei uns in gewerblichen Bereichen unterwegs sind, die sagen, pass auf, wir haben für euch eine App. Wenn deine Mitarbeiter als Beispiel ihre Fahrten zur Arbeit organisieren wollen, Mitfahrgelegenheiten haben, haben wir eine App dafür, wo du im Prinzip Fahrgemeinschaften bilden kannst für deine Mitarbeiter, um auf Arbeit zu kommen. Ja? Mhm. Ist vielleicht gar nicht so originär so ein Herstellerthema von einem Automobil, weil alle denken, verkauft doch viele Autos, da kommen alle mit ihrem Auto zur Arbeit. Ja.
Ja, ja.
Ist grundsätzlich erstmal auch eine vordergründige Idee, aber natürlich nicht sehr effizient. Weil wenn zum Beispiel jetzt Mitarbeiter sich Autos teilen oder Fahrten teilen, dann haben wir weniger Emissionen. Wir haben eine andere Kosteneffizienz. Ja. Und deshalb bieten wir zum Beispiel diese Lösung an, um auch das Thema Mobilität für Firmen zum Beispiel und ihre Mitarbeiter zu vereinfachen. Weil diese Plattformen sind gerade für mittelständige Firmen nicht einfach so off the shelf. Das heißt, wir bieten das entsprechend an und sagen, das haben wir. Parallel dazu sagen wir zum Beispiel, du möchtest einen Fuhrpark vorhalten oder du brauchst Flexibilität in der Art der Nutzung. Das heißt, wir haben Abos. Das heißt, du kannst ein Fahrzeug bei uns für 6 Monate nutzen, weil du zum Beispiel gerade in einem Projekt arbeitest und bist 6 Monate in Frankfurt, wohnst aber in Hamburg als Beispiel. Ne? Bieten wir dir ein Abo-Modell an, gemeinsam über Toyota. Mhm. Das heißt, da haben wir ganz viele Dinge, die einmal das Thema Nutzung, aber auch das Thema Beschaffung extrem flexibilisieren und dadurch verändert sich Mobilität auch. Mhm. Ja, weil ich natürlich dann auch entsprechend mobil sein kann. Oder ein sehr schönes Beispiel ist, wir haben jetzt ein steigendes Maß an Elektromobilität. Es gibt immer noch Kunden, die sagen, okay, ich möchte aber, weil ich subjektiv so empfinde, wenn ich in Urlaub fahre, vielleicht mit einem Vollhybrid fahren, weil da habe ich eine andere Reichweite und ein anderes Sicherheitsgefühl. Ne?
Okay.
Die sagen, ist kein Problem. Mhm. Dann bieten wir für diesen Zeitraum allen dir ein Fahrzeug bei uns aus der Flotte an, was das und das Kriterium erfüllt. Ja? Also das ist auch wichtig, dass du über eine Nutzungsdauer dem Kunden sagen kannst, was immer dein Bedürfnis ist in dieser Nutzungsdauer, wir kommen dem nach. Und ich glaube, dass das eine Stärke von uns sein wird und ein Riesenunterschiedsmacher, weil das in dieser Tiefe nicht viele Wettbewerber machen können. Und das möchten wir natürlich dann auch dem Kunden so projizieren oder vielleicht auch vermitteln, dass wir sagen können, okay, du bist bei uns im Bereich Mobilität gut aufgehoben.
Mario, in diesem Podcast frage ich meine Gäste sehr gerne nach Karrieretipps und stelle aber auch oft immer wieder fest, dass sich manche Tipps wiederholen, aber in der Realität eher nicht so treffend sind.
Ja.
Kennst du sowas? Hast du da sowas auch schon mal gehört, wo du denkst, ist das eigentlich Quatsch? Das ist fast eine Floskel, die man abschreiben kann.
Ja, also was ich manchmal, also das Thema Selbstbewusstsein ist für mich extrem wichtig, ne? Weil ich Selbstbewusstsein ja, aber wichtig ist im Maß, dass es angebracht wird. Ja, und ich glaube, dass das aus Selbstbewusstsein verwechselt wird mit, ich habe einen schönen Satz, Stärke ist nicht Härte. Das sind zwei Paar Schuhe, das wird ganz oft verwechselt, dass Härte gleich Stärke ist. Ja, und ich glaube, dass das Thema Lautstärke mittlerweile leider ein bisschen überschätzt wird. Ich sage das mal so höflich, ja. Mhm. Und Karriere, it's a long game. It's a long game. Mhm. Ja, und da gibt es keinen Shortcut. Ja.
Ja.
Und was auch wichtig ist, zu verstehen, dass es, wenn es mal seitwärts geht, dass man es versteht als Chance zu lernen, stärker zu werden. Und nicht, dass man sofort sagt, Karriere heißt auch nicht immer Karriereleitern. Das wird ja auch ganz oft verwechselt. Ne? Man denkt immer, Karriere ist verbunden mit dem Thema Ranking, Jobgrade, Führungsspanne.
Aufstieg.
Ja, genau. Und dass man auch versteht, Karriere zum Beispiel ist auch, dass man dir zutraut, ein Projekt zu führen, Ownership zu zeigen. Aber dieses Projekt hat vielleicht karrieretechnisch nicht den Status eines General Managers, aber wenn ich das gut mache, hat es einen riesen Impact auf die Organisation, in der ich arbeite, weil es eine hohe Relevanz hat. Das heißt, ich kann damit genauso einen Footprint hinterlassen, und dann perspektive ich mich vielleicht auch entwickeln und mich zeigen über das Projekt. Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass man versteht, dass Karrierechancen manchmal auch in Projekten liegen und nicht klassisch immer im Aufstieg von Hierarchien. Weil das ist manchmal noch immer so das Klassische, dass man so in einem Hustle ist, ich habe jetzt, in 3 Jahren bin ich Manager, in 4 Jahren bin ich GM und dann wäre ich Direktor. Und dann? Ja. Das sagt gar nichts über dich aus. Die Frage ist, bist du wirklich Zehnkämpfer oder bist du in dem Moment halt nur Kugelstoßer? Also nichts gegen Kugelstoßer, ne? Also ich liebe Kugelstoßen, aber vielleicht versteht man es eher so ein bisschen, dass man sagt, Karriere ist ein Zehnkampf, ne?
Mario, das war so ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir sehr. Ich hätte noch so viele Nachfragen, aber wir haben auch schon unseren Zeitrahmen gesprengt. Ich danke dir wirklich sehr für diesen wertvollen Input. Ich glaube, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen. Wir durften so viel von dir lernen, sowohl branchenspezifisch als auch übergeordnet und fast ein bisschen lebensphilosophisch. Mir hat's ganz viel Freude bereitet. Ich durfte ganz viel mitnehmen und ich glaube unseren HörerInnen, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es unseren HörerInnen genauso ging. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Hat mir auch eine große Freude gemacht.
Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Feedback habt oder noch Nachfragen, dann lasst es mich gerne wissen an podcast@studydrive.net. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich durfte schon einige weitere Interviews führen mit MitarbeiterInnen von Toyota. Die findet ihr auch in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.